Egal ob Firmung, Geburtstag oder Beerdigung, die Blasmusik ist immer mit dabei. In Ratten genießt der Musikverein eine besondere Stellung. Hier gibt es ein eigenes Blasmusikmuseum. Viktoria Schönkundner zeigt uns Instrumente, die man noch nie gesehen hat, gibt Einblick in die Welt der Trachten und erzählt uns, warum sie als Absolventin der Montanuni Leoben trotz verschiedener Jobangebote in ganz Österreich dennoch im Jogelland geblieben ist. Viktoria Schönkundner im Gespräch mit mir, Lukas Meißl, heute im Jogelland-Podcast Geh, schau, hör. Geh, schau, hör.
Menschen im Jogelland.
Da spielt die Musik, und zwar in Ratten. In Ratten gibt es ein Blasmusikmuseum und eine der Betreiberinnen sozusagen vom Blasmusikmuseum, nämlich die Viktoria Schönkundner, wird uns heute durch diese 80 Quadratmeter führen. Herzlich willkommen.
Genau, hallo.
Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir da heute einmal durch diese heiligen Hallen gehen. Wir haben uns beim Hergehen schon gedacht, das ist ein unglaublich schönes Gebäude. Unten ist der Musikverein, oben das Blasmusikmuseum. Seit wann existiert das Gebäude schon?
Eröffnet ist es jetzt geworden im Jahr 2008, also bald haben wir unser 10-Jähriges. Es ist wirklich super für uns, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, das so groß zu bauen, eben für den Musikverein und für das Museum, weil das Museum jetzt auch einen richtigen Platz hat und nicht mehr quasi im Dachboden irgendwo zusammengequetscht ist, sondern jetzt wirklich schön präsentiert und für die Öffentlichkeit zugänglich.
Das Blasmusikmuseum ist aber schon ein bisschen älter.
Genau, also angefangen hat das Ganze im Jahr 1993, eben im alten Musikhaus. Da haben wir angefangen, die Instrumente zum Sammeln, dazu die Chronik zum Schreiben, die Hintergründe aufzusammeln, Geschichtliches zusammenzufassen. Also seitdem existiert das Museum und jetzt eben im neuen Antlitz.
Aber der Musikverein Ratten ist noch älter. Wir sind da praktisch in der Empfangshalle vom Blasmusikmuseum, deshalb hallt's da auch ein bisschen, weil wir stehen da im zweiten Stock. Und direkt vor uns ist ein alter Zeitungsartikel der Grätzer Zeitung, die erste Erwähnung vom Musikverein oder von einer Musikgruppe in Ratten.
Genau, also das war die erste Erwähnung, die man öffentlich gefunden hat. Und zwar war das in der Grazer Zeitung oder Grätzer Zeitung, wie sie damals geheißen hat, im Jahr 1804. Das war damals ein feierlicher Empfang vom Erzherzog Rainer. Das war nicht genau in Ratten, aber es gehört noch zu Ratten. Das ist Richtung Redneck, eine beim Hammerwerk. Und dort war die erste Erwähnung.
Und dieser Erzherzog Rainer ist mit türkischer Musik empfangen worden.
Genau, das war eine türkische Besetzung, also nicht so, wie man sich das heute vorstellt, eine ganze Blasmusikkapelle, sondern das waren so 5 bis 6 Leute in einer türkischen Besetzung. Das heißt, es waren damals krumme Zinken und Schlagwerk, also eine sehr urtümliche Musik.
Krumme Zinken waren also damals noch Musikinstrumente.
Genau.
Und man sieht da auch, bevor man reingeht, ein Notenbeispiel, ein Marsch mit dem Titel Glück auf. Was hat es mit dem auf sich?
Genau, Glück auf ist ein Bergwerksmarsch und Ratten ist immer ein Bergwerksdorf gewesen, also jetzt aktuell ja nicht mehr, aber sehr, sehr lange. Es ist ja bei uns da direkt benachbart das Bergbaumuseum und arrangiert oder komponiert hat denn der Jakob Gesselbauer, ist eben ein Rattner und deshalb ist er da nochmal extra aufgeführt.
Wir sind ja beides Musiker und wir können beide Noten lesen. Sollen wir kurz einmal versuchen, diese Stimme da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorzusingen.
Ich weiß nicht. Also spielen kann ich, aber singen, da steige ich aus.
So irgendwie.
Ja, genau.
Falsche Tonart vielleicht.
Eventuell.
Aber wir schauen jetzt hinein ins Museum. Ich glaube, da gibt es ein paar Hörbeispiele, die professioneller klingen.
Ja, ich glaube auch.
Viktoria, wir stehen hier gleich im ersten Raum vom Blasmusikmuseum und da geht's einmal darum, wie Musikkapellen, wie Vereine eigentlich strukturiert sind. Du bist ja auch Teil vom Musikverein in Ratten, oder? Und das seit 25 Jahren.
Genau. Bald jetzt 25 Jahren. Damals ganz jung angefangen, klassische Musiklehrerin mit Blockflöte gestartet in der Volksschule, dann eben auf Querflöte weiter gelernt und so eben zum Musikverein gegangen. Das war damals mein größter Wunsch, oder mir hat das immer fasziniert, da in die Musikkapelle zum Spielen. Und ja, jetzt bin ich seit 25 Jahren dabei. Und organisiert ist das Ganze vereinsmäßig. Jeder Ort bei uns in der Umgebung hat eigentlich einen eigenen Musikverein. Die sind zusammengefasst in Musikbezirke. Das geht dann übers Land und übers Bund. Also das ist komplett durchstrukturiert.
Du hast Querflöte gelernt und spielst Querflöte, aber ich glaube, deine Liebe geht in Richtung Saxophon? Fragezeichen.
Ja, genau. Also ganz kleiner habe ich auf den Bud Spencer und Terence Hill Film angeschaut und da war eben der Bud Spencer, der das Saxophon gespielt hat, ganz, ganz oft. Und das hat mich von klein auf fasziniert und wollte dann eigentlich auch zuerst Saxophon lernen. Und wie ich dann aber die Instrumente ausprobiert habe, war doch, die Querflöten ist mir besser in der Hand gelegen. Aber mal schauen, es könnte ja sein, dass ich noch umlerne.
Wie schaut es denn eigentlich aus mit Instrumentengruppen bei euch im Musikverein in Ratten? Braucht es da momentan akut irgendein Instrument?
Ja, akut. Also bitte, wenn wir jetzt bestellen dürfen, dann wäre Tuba ganz, ganz wichtig. 1, 2, 3, wenn es geht. Je mehr, desto besser. Tuba, Horn ist gerade ein bisschen unsere Engstelle. Querflöten, Gott sei Dank, haben sie wieder ein bisschen erholt. Also wir sind jetzt wieder ein bisschen besser aufgestellt. Generell, wir können alle Instrumente brauchen. Also bitte jederzeit. Wer mag, gerne dazukommen.
Das Blasmusikmuseum in Ratten wird ja auch vom Musikverein betrieben und organisiert. Aber begründet wurde diese ganze Sammlung hier vom Gerhard Friesenbichler, oder?
Genau, also der war da federführend, darf ich jetzt mal sagen. Damals, es ist aus dem Musikvorstand eben entstanden. Da ist die Idee geboren geworden, die ganzen Instrumente, die sie schon zusammengesammelt haben, zu verbinden, wirklich ein Museum damit zu gründen, die Geschichte dahinter aufzuarbeiten und so ist das alles entstanden. Und eben der Gerhard war da federführend dabei, war da immer maßgeblich beteiligt beim Museum, wie es jetzt ausschaut. Ja, einfach, der kennt sich auch geschichtlich gewaltig viel aus, also der ist da sehr, sehr drinnen in dem Ganzen und ja, Wahnsinnsmensch.
Viktoria, du machst aber auch schon seit sehr vielen Jahren Führungen hier, also bin mir sicher, deine Kenntnisse stehen den Kenntnissen vom Gerhard Friesenbichler nicht so viel nach.
Er hat ein paar Jahre mehr Erfahrung, aber es wird, ja.
Wir werden uns das gleich ein bisschen genauer anschauen, denn gleich am Beginn sehen wir da historisches Notenmaterial. Also die Noten, wie wir sie heute haben und sehen, die gibt es ja noch nicht so lange. Das hat ja vor 40, 50, 60, 70, 80 Jahren ganz anders ausgeschaut.
Gerade wenn man jetzt selber Musik spielt, weiß man, was das für einen Unterschied macht. Also wir sind ja jetzt inzwischen gewohnt, teilweise mit dem Computer geschriebene Noten zu haben, also wirklich schön per Zeile angeordnet. Und damals war es eben wirklich so, dass jeder Komponent oder jeder Arrangeur noch seine eigene Handschrift gehabt hat. Für die Musiker teilweise ein bisschen umständlich, das zu lesen. Und wir merken es auch, wenn wir jetzt ältere Märsche spielen, also so wie bei uns im Marschbuch sind noch ältere Märsche drinnen, die sind dann wirklich handgeschrieben und da muss man teilweise schon ja schauen, teilweise zwischen den Zeilen lesen und raten, was da gemeint ist.
Raten in Ratten.
Ja, genau, Raten in Ratten.
Und du meinst wahrscheinlich nicht den Komponenten, sondern den Komponisten, der natürlich auch sehr viele Komponenten an musikalischem Wissen mit einfließen lassen muss. Spürt sie auch noch aus diesen historischen Handschriften heraus?
Aktuell nicht, nein. Also aus den alten spielen wir nicht mehr, weil wir da auch nicht mehr die kompletten Sets hätten. Ja, aber wie gesagt, ein paar Märsche haben wir noch, die definitiv aus älteren Zeiten stammen.
Kannst du das lesen? Das ist, glaube ich, noch ein bisschen in Kurrent geschrieben. Irgendein Walzer und die Flügelhornstimme in C. Könntest du jetzt da, wenn du jetzt da spielen müsstest, könntest du die Noten lesen?
Ich glaube, die Noten da, die noch zusammenbringen, ja.
Die Pausen sind sehr interessant gestaltet. Also, das ist durchaus ein bisschen anderes Schriftbild ja, genau. Als damals. Ja. Der Notendruck, wenn wir schon dabei sind, den gibt es ja noch nicht so lange, natürlich schon seit ein paar Jahrhunderten, aber wie hat sich der entwickelt?
Ja, wie hat sich das entwickelt? Generell der Druck, kann man sagen. Also das hat einfach Jahre gedauert, bis man das maschinell herstellen hat können. Früher ist es wirklich so gewesen, dass du jede Stimme, jedes einzelne Dokument händisch wieder verfassen hast müssen. Also nichts mit in Kopierer oder, wie wir es jetzt teilweise gewohnt sind, einfach nur schnell downloaden und ausdrucken. Ne? Also das hat es definitiv nicht gegeben. War sehr aufwendig natürlich auch. Ja, und erst mit den Jahren ist das eben entstanden, dass man das wirklich drucken kann. Es sind dann auch verschiedene Komponistenorgeln entstanden. Das waren dann auch digitale, also analoge Hilfsmittel. Ne? Mhm. Genau.
Das ist natürlich eine unglaubliche Hocken, wenn man so sagen muss. Ne? Ich habe ca. 45 Mitglieder, glaube ich, im Musikverein Ratten. Wenn man da nur ein Stück hat, braucht man 45 verschiedene Stimmen, die man praktisch 45 Mal eigens mit der Hand schreiben müsste.
Genau.
Und bei einem Konzert, wie viele Stücke spielst du da?
Ja, im Schnitt, also wir haben unser Hauptkonzert, das ist Frühjahrskonzert und da spielen wir ungefähr zwischen 12 bis 14 Stücke, je nachdem. Also es wäre schon extremer Aufwand, ja.
14 Stücke, 45 eigene Drucke für die Instrumente. Unglaublich. Ihr habt so eine großartige Sammlung, ich lese da. 550 Musikstücke in handschriftlichen Noten. Woher habt ihr das alles?
Ja, es sammelt sich zusammen. Wenn man mal anfängt, wird es einem zugetragen. Es sind wirklich teilweise aus Privathaushalten irgendwo gefunden worden. Dann eben haben wir verschiedene Komponisten und Arrangeure auch bei uns gehabt in Ratten. Das heißt zum Beispiel eben der Jakob Gesselbauer oder der Johann Fast waren ältere Komponisten. Aktuell noch der Johann Friesenbichler, der spielt noch mit im Verein. Ist übrigens der Bruder von Gerhard. Mhm. Und ja, da ist es einfach aus den Häusern dann übertragen worden und uns gesponsert worden.
Wir stehen vor einer ganz spannenden Station. Victoria, vor uns sind verschiedene Köpfe, genau, die nachmodelliert worden sind, und da spielt jeder ein historisches Instrument. Was hat es mit denen auf sich?
Genau, also das Ganze ist nachgestellt aus dem Foto von 1895. Also das war damals die Musikkapelle bei uns in Ratten. Originalfoto, ja, die Männer, die da jetzt aufgestellt sind, sind nachgebastelt geworden, aber mit den richtigen Gesichtern und mit den zugehörigen Instrumenten, eben auch aus den Jahren, also ungefähr um 1895.
Man muss sich vorstellen, zählen wir mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Menschen waren damals im Musikverein 1895, das waren alle?
Genau, das war die ganze Kapelle. Damals waren es wirklich 11 Menschen, inzwischen, wie gesagt, eben jetzt 45, es ist dann peu à peu gewachsen, aber für die damalige Zeit war das eine absolut gängige Größe.
Was war denn damals für eine Besetzung?
Ja, wir haben damals eine Besetzung gehabt mit Bariton, Bass, dann haben wir viel über S-Trompeten und ganz klar Klarinetten, Flügelhörner. Also sowas wie Querflöten vermisst man noch ein bisschen.
Oje, du hättest damals keine
Chance gehabt. Mein Herz blutet, ja.
Ja, das Herz blutet. Das Tolle bei euch ist aber, dass man sich das alles auch anhören kann. Ihr habt großartige Tonbeispiele dabei. Und das würde ich jetzt einmal machen. 1895, hast du gesagt, gibt es hier die Möglichkeit, sich am Polka-Marsch anzuhören von dieser ursprünglichen Besetzung. Was würdest denn du vorschlagen?
Also ich finde zum Beispiel den Steirer Rekrutenmarsch ganz gut. Ich weiß nicht, wenn du den laut abspülen wirst.
Ja, dann spülen wir den einmal ab. Der Steirer Rekrutenmarsch aus dem Jahr 1895, und dem gegenüber habt ihr die Musikbeispiele des Jahres 2005 gestellt. Ich hätte jetzt eine Bitte, und zwar Strike Up the Band, so ein bisschen was Moderneres.
Ja, dann bitte, fühl dich frei.
Hören wir uns das einmal an. Victoria, wenn man das jetzt also zusammenfasst, 1895 versus 2005, was hat sich verändert im Klang?
Ja, es ist absolut voluminöser geworden, voluminöser, es hat mehr Tiefgang, es ist meiner Meinung nach viel schöner.
Und es hat sich Folgendes verändert, wenn man jetzt die Kapelle aus dem Jahr 1895 anschaut, sind da, wenn ich jetzt keinen übersehe, alles Männer?
Genau.
Heute gibt es wahrscheinlich ein paar Frauen mehr.
Gott sei Dank, ja. Also inzwischen, glaube ich, wenn wir nur mehr Männer hätten, wäre es auch schon ein bisschen traurig. Also dann wären wir fast die Hälfte, kann man sagen. Sind Gott sei Dank schon relativ viele Frauen vertreten. Ja, was wusste man immer ein Hallo.
Und die Männer da sind auch schon eher älteren Semesters. Wie schaut das heute bei euch aus in Ratten?
Ja, bei uns ist es jetzt eigentlich gut durchgemischt, kann man sagen. Also wir haben wirklich von jung bis alt alles vertreten, alle Altersgruppen. Ist wirklich gut durchstrukturiert, also da können wir froh sein. Also wir haben einen recht guten, wie soll man sagen, Zusammenhalt auch. Also da schaut es ganz gut aus.
Warum braucht man denn sowas wie Musikvereine?
Ja, das sind essentiell. Also klar, ich als Musiker sage das natürlich. Aber wenn ich mir denke, wie viele Anlässe das es gibt, wo die Musik das einfach umrahmt und schöner macht. Also wenn ich jetzt da auch nur an mich selber denke, also meine Tochter hat jetzt dann Erstkommunion. Ganz klar, dass die Musik das wieder begleitet. Ganz viele kirchliche Anlässe. Der letzte kirchliche Anlass ist meistens auch noch mit Musik begleitet, den so jeder im Leben irgendwie hat. Und ja, natürlich Frühshoppen etc. Also ehrlich, was wäre so Sonntagsfrühshoppen ohne Live-Musik? Das ist dann ja doch ein bisschen traurig, oder?
Auf alle Fälle. Die Blasmusik hat aber dennoch oftmals auch noch so ein bisschen den Ruf, ah, da wird eh noch gesoffen. Wie schaut das aus?
Es ist natürlich so, dass an so einem klassischen Sonntag dann auch was getrunken wird, aber es ist definitiv nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist Musik machen und das ist auch das, was uns alle am meisten Spaß macht. Das ist unser Kern, unser Herz, das uns alle antreibt.
Probt wird wöchentlich bei euch?
Genau, wir haben wöchentlich Probe, entweder donnerstags oder freitags. Das ist aktuell gerade ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wir unsere Kapellmeisterzeit haben. Das ist aktuell ein bisschen aufgeteilt mit unseren Kapellmeister, aber wöchentlich einmal 2 Stunden.
Zurzeit hast du ja immer wieder, ja, Jugendliche wollen nicht mehr in die Vereine gehen, wollen keine ehrenamtlichen Tätigkeiten übernehmen. Hier auch das Blasmusikmuseum ist ehrenamtlich, das muss man sich einmal vorstellen. Wie schaut es bei euch aus im Verein? Habt ihr guten Zuzug von jungen Menschen oder merkt ihr das auch, dass junge Leute eher nimmer in die Vereine gehen wollen?
Es wird schwieriger, also vor allem die letzten Jahre hat man das sehr stark gemerkt. Es wird jetzt wieder langsam besser. Wir haben natürlich auch einige Initiativen gestartet, haben geschaut, dass wir mehr mit den Musikschulen wieder zusammenarbeiten und auch in die Schulen mehr Werbung machen wieder für Musikinstrumente. Haben teilweise kostenlose Ausbildungen angeboten, eben dass Kinder einfach einmal ausprobieren können, taugt denn überhaupt so ein Instrument spielen. Und ja, also es fruchtet inzwischen ein bisschen, es könnte natürlich immer mehr sein, aber wir sind gute Dinge, dass es trotzdem weitergeht.
Was ist jetzt, wenn junge Menschen sagen, na, Blasmusik, das mag ich eigentlich nicht, das ist irgendwie so altbacken?
Es ist natürlich nicht so, dass wir nur irgendwelche Märsche spielen und dass es immer langweilig ist. Wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm und auch noch Kapellmeister, die auf der jüngeren Seite sind. Das heißt, man kann mit denen einmal ausdiskutieren, was man so in die Mappen einnimmt und was nicht. Also es ist jetzt nicht mehr das ganz alte militärische oder ja nur Marschmusik spielen.
Du hast die Musikschule angesprochen, du bist selbst auch in die Musikschule gegangen. Hast schon erwähnt, Blockflöte und dann Querflöte. Musikschule Krieglach, soweit ich weiß, oder?
Genau, also wir arbeiten eigentlich mit 2 Musikschulen zusammen. Also bei uns ist das Einzugsgebiet entweder Musikschule Krieglach oder Musikschule Birkfeld. Und da ist es je nachdem, erstens einmal, was für Instrument das man spielt und wo man lieber hinfährt, mehr oder weniger. Oder wo die Lehrer herkommen, das ist unterschiedlich.
Das ist aber auch sehr spannend, dass man in diesem Gebiet im Jogelland einfach auch mehrere Musikschulen hat, die junge Musikerinnen und Musiker ausbilden. Also ich glaube, das kann man durchaus als einen Schatz sehen, oder?
Ja, definitiv. Und vor allem eben mit 2 Musikschulen ist es eben super, weil du in alle Richtungen was hast.
Wenn ich mich jetzt umdrehe von der Blasmusikkapelle 1895, dann sehe ich da eine größere Wand mit der Überschrift Rattener Musiker in militärischer Uniform. Wir haben ja gerade über die Musikschulen gesprochen, über die Ausbildung im Jahr 2025, aber damals, also im 19. Jahrhundert, sind ja sehr viele Musikerinnen und Musiker auch im Zuge des Militärs ausgebildet worden und da waren auch einige Rattener federführend, oder?
Genau, also es waren tatsächlich in der Zweiten Republik waren insgesamt 11 Rattener Musikkapellen im Einsatz, in der Militärmusikkapelle Steiermark. So. Und es hat da auch gerne Geschichte gegeben, die vielleicht interessant ist. Und zwar haben wir da in Simon Fast gehabt, der war im Feldjägerbataillon und hätte dort den Auftrag gehabt, ein Hornsignal zu spielen für den Empfang eines höheren Gastes und hat das anscheinend doch nicht so richtig geübt gehabt, wie es erklärt geworden ist. Hat das eben dann verpatzt beim Auftritt und zur Strafe hat er dann einen Nachmittag in Kasernenarrest verbringen dürfen.
Oje, derartige Strafen? Sind die heute noch im Musikverein Ratten?
Bei uns nicht. Ich weiß nicht, wie es die Militärmusik handhabt, aber bei uns Gott sei Dank nicht.
Wir kommen jetzt zu den historischen Ausstellungsobjekten, zu den historischen Instrumenten. Wir stehen vor einem Kontrafagott und auch vor einer Tuba, Instrumente, den man als Normalsterblicher noch nie gesehen hat, oder?
Eher selten, ja genau. Also das eine ist immer ein Kontrafagott, das eben das Fagott, also die Bassversion des Fagott ist. Ein sehr beeindruckendes Instrument, also sehr groß. Also ich schaue gerade, ich glaube, das ist gleich groß wie du, Lukas, wie groß
bist du? Es ist wirklich gleich groß wie ich, ja. So um die 1,85 wird es groß sein. Ja,
ja. Genau. Mhm. Genau. Und rechts davon ist eben der Bass, also die B-Tuba, eines der größten Bassinstrumente, die es eben gibt, auch aktuell noch.
Ganz spannend wird es jetzt in einem etwas kleineren Raum. Blechblasinstrumente mit Klappen um 1820. Klingt ein bisschen technisch, aber da sind Instrumente dabei, die habe ich wirklich noch nie gesehen. Zum einen der Serpent. Was ist das? Das schaut aus wie eine Schlange.
Genau, also es ist auch tatsächlich, kommt aus dem Latein der Name von der Schlange. Und für alle, die jetzt zuhören, also die schaut wirklich aus wie eine Schlange, wie die Serpentinen, falls einem das einer was sagt.
Wenn man noch Raten fährt, da fährt man durch
ein paar Serpentinen. Ja, da gibt es ein paar Serpentinen, ein paar Kurven, die man bewältigen darf. Ja, es ist ein sehr, sehr altes Instrument, ist unser jetzt neuester Zugang, den wir seit langem haben wir schon gesucht danach. Das kommt jetzt aus Deutschland, aus einer Privatsammlung, kommt ursprünglich aus dem französischen, englischen Raum. Ist eigentlich, also gehört zu der Familie der Zinken, also damals, wie wir gesagt haben, bei der türkischen Musik. Damals war das ein ganz klassisches Instrument und da quasi einfach die Bassversion vom klassischen krummen Zink.
Und da blast man rein, wie bei einer Posaune beispielsweise?
Genau, also, das Mundstück ist ein Kesselmundstück, also kann man so ähnlich sagen wie die aktuellen Blechblasinstrumenten-Mundstücke. Und so hat der Ton erzeugt.
Der Serpent und auf der anderen Seite die Ophikleide. Ein Instrument, das quasi ein Mittelding ist zwischen einem Blechblasinstrument und einem Saxophon. Also es schaut komplett so aus wie ein Saxophon, auch mit den Klappen, aber wird mit einem Mundstück angeblasen. Wie klingt dieses Instrument?
Genau, also beschrieben hast du es jetzt schon mal perfekt und klingen tut es wirklich eine Mischung aus einem Saxophon und einem Bass.
Hat das jemals Verbreitung gefunden, das Instrument?
Nein, war sehr selten und ist nicht wirklich kommerziell genutzt gewesen.
Ophikleide, also ganz ein spannendes Instrument. Und da vorne noch eine Klappentrompete. Auch eine Trompete, wo ich mir zuerst gedacht habe, okay, wo sind die Ventile? Die gibt es aber nicht.
Genau, das war eine Sonderbauweise. Eben die Klappentrompete, es gibt keine Ventile, es sind wirklich einzigartige Klappen dran. Also habe ich so früher auch noch nie gesehen, außer jetzt im Museum. Und ja, ist aber leider dann irgendwie wieder abgekommen. Angeblich, weil das mit den Klappen nicht so gut funktioniert hat mit der Dichtheit.
Könntest du jetzt eines dieser historischen Instrumente, die hier herinnen sind, noch spielen?
Naja, da ich ja Querflöten spiele und nicht so blechlastig belastet bin, eher schlecht. Also wir haben ja da vorne schon originale Querflöten und da sieht man es auch noch, Querflöten sind ja eigentlich Holzblasinstrumente, da sind sie wirklich nur aus Holz gebaut. Ich bin mir sicher, da hat die ein paar Töne rausgekriegt.
Ja. Praktisch Hand in Hand mit den historischen Instrumenten geht natürlich auch die richtige Bekleidung. Das kennen wir von den Musikvereinen. Ihr habt wahrscheinlich alle eine eigene Tracht. Ja. Aber hier ist ein Steireranzug ausgestellt, der bis 1954 in Verwendung war. Viktoria, wie kennt man den beschreiben?
Ja, wie kennt man den beschreiben? Die Steirer wissen natürlich jetzt alle, wie ein Steireranzug ausschaut. Kann man sagen, ein hellgrauer Anzug, verziert mit grünen Nähten, ganz wichtig beim Original-Steirer-Anzug, die grünen seitlichen Streifen nach unten. Ja, eine sehr feierliche Tracht und hat man eben früher wirklich als, wie soll man sagen, das Sonntagsgewandel eben gehabt, also wirklich nur zu feineren Anlässen. Und deshalb war das auch so die erste Musikeruniform, die es gegeben hat, weil das hat eben jeder daheim gehabt und so hat sich der Musikverein dann getroffen.
Der Steirer-Anzug wird bei euch auch hinter einer Vitrine dargestellt und vor der Vitrine gibt's eine Erklärung und da ist das erste Wort der Rock. Das erste Wort, das mir praktisch da aufgefallen ist, weil der Rock auf Steirisch ist ja nicht der Rock.
Genau, ist nicht das, was die Mädels anhaben untenrum, sondern der Rock ist wirklich die Jacke, die man oben rumträgt.
Und der Kreis schließt sich, nicht nur räumlich gesehen, wir sind quasi wieder am Anfang, sondern auch thematisch gesehen, vom alten Steirer Anzug hin zur modernen nordoststeirischen Tracht. Viktoria, das sind andere Farben als noch damals vor 60, 70 Jahren. Wie stellt sich die nordoststeirische Tracht jetzt dar?
Genau, inzwischen haben wir ein bisschen andere Farben, wir sind ein bisschen bunter geworden. Also den Rock haben wir noch immer. Inzwischen ist die Hauptfarbe eigentlich violett, verziert aber eben mit den grünen Nähten. Wir haben dazu eine Lederhose, eine schwarze. Bei uns haben die Damen und die Herren die gleiche Uniform an. Und innen ist dann noch grünes Gilet.
Und für die Damen?
Für die Damen gilt das gleiche Outfit. Das, was du da jetzt rechts siehst, das ist das Dirndl. Und die Dirndl haben bei uns nur die Marketenderinnen an.
Und ganz wichtig für die Marketenderinnen, es gibt ein Schnapsfassl.
Natürlich, also Verpflegung ist ganz, ganz wichtig.
Wir haben jetzt Platz genommen im Medienraum vom Blasmusikmuseum in Ratten, wo auch immer wieder Vorträge stattfinden, Viktoria.
Genau, also hauptsächlich wird er genutzt, um die Gäste mal zu begrüßen. Es gibt dann da eine kurze PowerPoint-Präsentation oder auch einen Film über das Museum, über die Region etc. Und dann geht es eigentlich als Start ins Museum los.
Wir haben schon viel über deine Leidenschaft zur Musik erfahren, zur Blasmusik. Wir wissen aber noch gar nicht, was du beruflich machst. Du hast dich ja beruflich nicht für die Musik entschieden.
Genau, beruflich habe ich tatsächlich gar nichts mit Musik zu tun. Also ich habe Kunststofftechnik studiert in Leoben, also jetzt auch nicht so weit weg vom Jogelland. Und ja, bin jetzt nebenbei noch im Vertrieb vom Startup tätig.
Weil du gesagt hast, Leoben, Kunststofftechnik, das ist vielleicht gar nicht so der erste Weg, sage ich mal, von einer Frau auf die Montanuniversität zu gehen.
Ja, genau. Also das ist vielleicht meiner anderen Leidenschaft geschuldet. Also ich bin leidenschaftliche Snowboarderin und habe damals, wie ich nach Borg gegangen bin, einen Artikel gelesen über die Kunststofftechnik in Leoben und dass die unter anderem an Folien arbeiten, die in die Snowboards reinkommen. Und dann haben wir gedacht, okay, das Studium ist vielleicht doch was, was dich interessieren könnte. Habe mir dann dort eben am Tag der offenen Tür das alles angeschaut und dann war für mich klar, es geht in die Richtung.
Du hast das Borg Birkfeld besucht, dort auch maturiert, damals der Musikschwerpunkt?
Nein, tatsächlich Informatikschwerpunkt.
Okay.
Also mich zieht es immer in ganz viele verschiedene Richtungen. Ja, war damals, für mich muss ich definitiv sagen, die richtige Entscheidung.
Du hast mittlerweile zwei Kinder und die beiden Kinder wachsen hier im Jogelland auf. Was ist der große Vorteil dran?
Ja, ich sage, der größte Vorteil ist definitiv das Ländliche. Dass noch jeder jeden kennt. Man merkt da, dass einfach die Kinder sehr behütet aufwachsen und einfach auf alle aufpasst wird. Also da schauen halt auch die Nachbarn. Oder ich weiß zum Beispiel hundertprozentig, wenn die Große jetzt vor der Schule heimgeht, dass jeder immer so ein kleines Auge mit drauf hat, ob eh alles passt, ob alles okay ist. Der Nachteil des Ganzen weiß ich, wie ich groß geworden bin. Ja, es kennt halt auch jeder das, wenn du einen Blödsinn draht hast.
Also die Dorfgemeinschaft sieht alles.
Genau. Genau, die Eltern werden immer informiert.
Wäre es für dich einmal eine Option gewesen zu sagen, nein, ich möchte jetzt als Kunststofftechnikerin irgendwo anders hingehen, weil ich denke mal, wenn man einen Abschluss von der Montanuni in Leoben hat, da wird man weltweit gefragt sein.
Ja, es waren definitiv Angebote da. Ich habe auch öfter überlegt, aber das, ich weiß nicht, mein Herz ist irgendwie da, ich fühle mich da wohl. Ich habe natürlich verschiedene Praktika gemacht an verschiedensten Orten. Aber es hat mich doch immer wieder zurückgezogen und ja, es passt einfach da.
Wenn du ans Jogelland ein paar Wünsche frei hättest, was man vielleicht verbessern könnte, für dich, für deine Kinder, für den Musikverein ganz grundsätzlich, was wäre das?
Also was definitiv ein Wunsch wäre oder was, glaube ich, vieles erleichtern würde, ist mehr öffentlicher Verkehr. Eben, dass die Kinder vielleicht auch mehr irgendwo anders hinfahren können. Weil es gibt bei uns rundherum super tolle Angebote. Nur oft ist das dann limitiert, weil die Eltern eben nicht Zeit haben zum Fahren oder es mit dem Fahrrad dann eben noch nicht erreichbar ist oder doch zu weit weg ist. Also das wäre ein Anliegen. Wobei jetzt eben mit der Initiative vom SEM ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich jetzt einmal.
SEM, ein Sammeltaxi, oder?
Genau.
Mhm. Du hast uns schon von deiner musikalischen Leidenschaft erzählt. Das heißt, die Musik ist ganz sicher so etwas wie ein Kraftort für dich, kann ich mir vorstellen. Gibt es aber abseits von der Musik im Jogelland einen speziellen Kraftort, wo du sagst, da gehe ich hin, dann geht's mir besser?
Ja, es gibt tatsächlich ein Platzerl. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt überhaupt verraten soll, wo das ist. Es ist doch relativ versteckt, aber vielleicht kennen Sie ein paar. Es ist vom Bonnyhof Richtung Haueck. Und da zwischendrin ist ein kleines, schönes Bächlein. Da geht eine super süße Brücke drüber und da ist so mein Platz, wo ich echt gern bin, da war ich schon als Kind sehr gerne und jetzt bin ich dort gern mit meinem Kind, mit dem Hund, also mit den Kindern und mit meinem Hund und ja, genieße dort die Zeit.
Die Querflöten ist auch dabei?
Meistens bleibt die daheim.
Ein schönes Schlusswort am Ende von unserem heutigen Podcast. Viktoria Schöngrundner war bei uns zu Gast. Danke, dass du uns durch das Blasmusikmuseum in Ratten geführt hast.
Bitte, sehr gerne.
Geh, schau, hör.
Ein Projekt der Liederregion Kraftspendedörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogelland.at.